Bewegliche Hirten, ja. Der Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob jemand den Maler Brügel kennt. Sag mal, hat noch nie gehört. Aber wenn man es mal weiß, kann man ihn in dem einen oder anderen Museum sehen. Der hat vor rund 500 Jahren gelebt. Ist in einer einfachen Bauernfamilie aufgewachsen und seine Bilder, die sind immer recht großformatig und da ist ganz vielschichtig so dieses bäuerliche, einfache Leben abgebildet. Also vielleicht seht ihr mal eins. Eigentlich sehr schön, sehr detailgetreu. Und als der Künstler später weltberühmt war, wurde er auf einer großen, vornehmen Festlichkeit in Brüssel von einem Edelmann spöttisch gefragt. Herr Brügel, tut es Ihnen manchmal weh, wenn Sie eine so entsetzliche Jugendzeit erleben mussten? Ich hörte, dass Sie über Jahre hindurch nur stumpfsinnige Schafe hüten mussten. Brügel sah den Spötter scharf an und entgegnete ihm, wissen Sie, bei den Schafen, da lernt man das Leben. Und vor allem erkenne ich seitdem jeden Schafskopf auf den ersten Blick. Ja, hinter der abschätzigen Bemerkung und Bewertung der Schafe steckt eigentlich oft auch ein Irrtum, denn tatsächlich kann man bei den Schafen etwas Wesentliches vom Leben lernen. Leben ist immer angewiesen auf jemand sein, bezogen auf jemand sein. Kommunikation und Verbindung. Es scheint ja so, dass andere Tiere auf den ersten Blick besser dran sind. Der Löwe, der hat Kraft und der Gepard ist schnell. Der Hirsch hat sein Geweih, eine Schlange kann beißen. Ein Igel hat Stacheln, ein Pferd, ja, auch seine Dynamik. All das hat ein Schaf nicht. Deshalb sagt man manchmal dumm oder schwach. Aber im Grunde ist es besser dran als alle anderen Tiere, denn es hat jemand, der nach ihm schaut, einen Hirten, der für das Schaf sorgt, begleitet und schützt. Die Schafe müssen nicht kämpfen, denn sie werden gehütet. Sie werden versorgt, bewacht, geliebt. Der Hirte, der kennt jedes einzelne Schaf, trägt die Kleinen, schont die Verletzten und ja, nimmt Rücksicht auf die Müden. Also Schaf zu sein, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und in der Bibel und natürlich auch im Thema der Weihnachtsgeschichte spielen Hirten natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Eine ganz wesentliche Rolle. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen vom Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Also die Hirten sind beweglich, habe ich geschrieben, Fitnesstraining in der heiligen Nacht. Ja, da ist Bewegung drin. Also in ihrer heiligen Nacht, die Hirten auf dem Feld waren, die Engel erschienen, ist ja nicht bloß ein bewegender Moment in dem Sinn, dass man sagt, ich bin ja innerlich ganz bewegt. Also, ich weiß nicht, wie es den Hirten da, wie gesagt, gegangen ist. Einerseits haben sie sich erst gefürchtet, dann sagt Engel, fürchtet euch nicht. Ich frage mich ja manchmal, ob das wirklich eine Beruhigung war, aber sie sind bewegt. Und nachdem die Engel dann wieder weg sind, es wieder dunkel wird, machen sie sich auf den Weg. Und ich habe eigentlich so ein schönes Bild, dass man sagt, die Hirten gehen zu dem großen guten Hirten, wie er später beschrieben wird, gehen zu Jesus, ja, der noch eine viel größere Herde weiden wird. Das sieht man natürlich im ersten Moment noch nicht, aber es ist da eine Verbindung. Wie gesagt, es wird immer wieder überlegt, was die Kerle so waren, so diese Hirten, Randerscheinungen. Vor kurzem war ja der Pierre Dispensieri da aus dem Haus Aaron und der hat ja schon so schön gesagt, also damals hieß es wahrscheinlich, wer nichts wird, wird Hirt. Ja? Also, das war jetzt kein großer Ehrentitel. Gleichzeitig muss man sagen, hat es aber auch eine gute Stellung gehabt über weite Strecken. Aus dem Alten Testament sind die Hirten eigentlich oft wichtig. Der David war ja auch einer. Und neben Ackerbau war die Viehwirtschaft einfach eine wesentliche Größe, kann man sagen, in der Versorgung für die Familie und das Volk. Die Hirte hat auch wichtige Aufgaben, Weide zu finden. Und es war oft knapp. Da muss man wieder weiterziehen. Schutz vor wilden Tieren. Und ich sag mal so, den Tierarzt gab es damals auch nicht. Ja, man muss ja schon selber ein bisschen wissen, was man tut oder nicht tut, damit es den Tieren wieder besser geht. Und eine gewisse Selbstlosigkeit hat auch dazu gehört. Also uns scheint ja vielleicht im einen oder anderen Camping eine ganz romantische Vorstellung zu sein. Aber ehrlich gesagt, so ein Stein als Kopfkissen ist dann doch aber begrenzt bequem. Ja, also man muss sich schon einiges auf sich nehmen. Man muss sich schon einiges auf sich nehmen. Und Jesus, der beschreibt später doch auch noch ganz wesentlich, was Hirten voneinander unterscheidet. Ein großer Unterschied war immer die Frage, ist der nur, ich sage mal, von der Agentur für Arbeit hierher versetzt worden, um hier auf diese Herde aufzupassen? Oder ist es seine eigene Herde? Das war ein wesentlicher Unterschied. Der Mietling hat man da dann gesagt, der Angestellte, oder gehört die Herde dem Hirten selber? Und dann greift Jesus es ja selber auf und sagt, naja, dem die Herde bloß als Mietling anvertraut ist, wenn es da kritisch wird, läuft der lieber davon. Während der andere sagt, das sind meine Schafe, die kann ich nicht im Stich lassen, ich muss die schützen, verteidigen, ja, für die einstehen. Und Jesus sagt ja später, ich bin der gute Hirte, ja. Meine Schafe und die hören meine Stimme und da ist eine enge Verbindung. Was für Hirten jetzt das im Text waren, wissen wir nicht. Es sind einfach Hirten auf dem Feld und sie machen sich auf den Weg. Sie lassen sich bewegen, lassen sich in gewisser Weise auch aus der Ruhe bringen, die ja vielleicht auch schon eingekehrt war. Sind auch gewohnt, ihren gewohnten Trott zu durchbrechen. Springen, wie man manchmal so sagt, über den eigenen Schatten. Und gehen zu Jesus, machen sich auf und verlassen sich darauf, dass, wenn schon ein paar Engel da waren, der Herde hier nichts passieren wird. Sie machen sich dann auf, ich habe geschrieben Nachtwalking, die haben schon ganz moderne Sachen gemacht, wenn man das mal richtige Worte dazu setzt, gell? Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns gehen nach Bethlehem. Und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Also, ich stelle mir gerne so ein paar praktische Fragen. Also Stirnlampen und all dieses Zeug gab es ja damals noch nicht. Es ist jetzt also irgendwie dunkel. Und da heißt es in dem Stall, ja. Also Bethlehem war nicht so riesig. Jetzt kann man sagen, ja, der Stern. Ja, ja. Also früher, wenn wir von meiner Mutter mit den Kindern abends heimgefahren sind, dann hat er manchmal der Mond gescheit. Dann habe ich zu den Kindern immer gesagt, so, der Mond fährt jetzt mit uns bis nach Ulm. Ja? Und siehe da, so war es auch. Also ich möchte mal nur sagen, dass wenn irgendwo ein Stern leuchtet, zu sagen, ja, das ist genau hier, ist auch nicht ganz so einfach. Aber egal, irgendwie, sie haben den Stall gefunden, vielleicht, ja, wie auch immer, hat so ein Engel noch so ein bisschen hell gemacht. Sie haben sich aufgemacht. Sie haben sich aufgemacht in Bewegung zu Jesus hin. Also gestern Nachmittag konnte man das vielleicht da und dort auch noch erleben. Zumindest, dass sich kleine Gruppen aufmachen und in eine Kirche gehen. Ja? Das Münchner war sicher gestern gut besucht und viele andere Kirchen auch. Auch bei uns natürlich. Zu sagen, ja, da machen sich noch Leute auf. Leute, die noch so ein bisschen was wissen vielleicht oder einfach das dazugehört. Aber obwohl sie sich gestern bewegt haben, bewegt es die meisten doch nicht innerlich. Also man geht halt dahin, weil man das vielleicht traditionell macht, weil man vielleicht das irgendwie dazugehört oder das ein bisschen eine Weihnachtsstimmung hervorruft, wie auch immer. Aber bloß, dass jemand sich auf einen Weg macht, heißt noch nicht, dass er innerlich bewegt ist. Ne? Also heute Morgen werden die Kirchen schon wieder deutlich leerer sein. Das ist jetzt ja auch nicht so dramatisch. Aber die meisten, die da als Sondergäste an Weihnachten kommen, werden wahrscheinlich auch die anderen 51 Gottesdienste bis zum nächsten Heiligabend nur sehr, sehr selten in einer Kirche sein. Fragt man sich manchmal auch, ob es einen Engel bräuchte. Ob man sagt, also wenn da mal ein Engel zu denen käme und sagen würde, Leute, macht euch auf, das wäre doch nochmal anders, wie wenn der Werner und ich und ein paar andere da ein paar Flyer irgendwo einwerfen. Ja, berauscht es nicht so arg. Wobei man sagen muss, ich bin ja bei Flyer immer ein bisschen skeptisch, aber bei unseren Adventsfenstern kamen doch dieses Jahr einige Leute, die gesagt haben, aufgrund des Flyers sind sie jetzt da. Also das hat mich dann auch wieder mutig zu sagen, okay, 1000 Flyer, 5 kommen, keine schlechte Quote. Ja. So muss man es einfach sehen. Allerdings muss man sagen, noch so ein kleines bisschen einschränken zu den Flyern. Also die meisten haben wir ein bisschen gekannt. Also besonders gefreut hat mich dieses Jahr, dass eine Frau kam von unserer Mittwochssportgruppe, wo ich da bin, beim SSV Ulm, da in der Jahnhalle. Und ich habe mit der Frau eigentlich gar nicht so viel gesprochen, weil da machen wir ja in aller Regel auch Sport. Einmal haben wir uns unterhalten, da ging es um den Schillerlauf beim Einstein-Marathon. Aber jetzt wohnen die also da vorne irgendwo, da beim beim Christbad Michelbrunn. Und da hat gesagt, ja, diese haben sie sich jetzt mal aufgemacht. Also das hat sie nicht gesagt, weil sie mich jetzt kannte. Aber das war so der letzte Anstoß. Aber sie hat über Jahre den Flyer gesehen und ist jetzt dieses Jahr gekommen, das hat mich gefreut. Also, das ist eigentlich, was auch schon immer wieder gesagt wird. Meistens braucht es mehr wie einen Impuls. Also der Flyer ist so ein Impuls. Und dann ist gut, wenn noch ein anderer Impuls dazukommt. Irgendwas, wo man sagt, ja. Und in aller Regel ist es, dass man jemanden vielleicht doch mal kennt. Oder anspricht. Oder mal irgendwie den einlädt. Und man sagt, ja, ich fällt mir schwer. Ja, das kann ja auch sein. Da gab es schon vor Jahren eine Idee, und die kann man ja auch mal wiederbeleben. Da hat man gesagt, man betet für fünf Haushalte. Und zwar könnte man jetzt sagen, ich bete jetzt, also wenn man sagt, ich bete mal für rund ums Christbad, können wir sagen, okay, wir beten jetzt für Haus 1, 2, 3, also so ein bisschen hier. Und mal nur für die. Ja? Oder man könnte sagen, also ich wohne jetzt ja in Böfingen, ich wohne in Söflingen, ich wohne in Blaustein. Man könnte auch da, wo man selber wohnt, sagen, also die zwei Häuser links und die zwei Häuser rechts. Ne? Und sagen, ich bete jetzt einfach mal für die und schaue, was sich ergibt. Und schaue mal, was sich ergibt. Jetzt ist so, dass wir das keine in dem Sinn Erweckung auslösen, aber manchmal gibt sich dann doch aus irgendwelchen Gründen einen Kontakt und ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil man selber anders sensibilisiert ist. Weil Jesus die anderen irgendwie ein bisschen anstößt oder wie auch immer, plötzlich kommt man da zusammen. Und das führt dann schon mal gut. Und dann könnte man sagen, vielleicht kann ich den mal einladen. Das ist einmal das nächste Hindernis. Gell? So war's. Ja. Also, ich gehe zu, manche tun sich schwer, in den Gottesdienst zu kommen. Aber wir haben ja ein paar Sonderveranstaltungen. Also, je nachdem, wer man kennt, also finden unsere Senioren Nachmittag ist wirklich nett, da kann man wirklich jemand einladen und da könnte man mal jemand mitbringen. Oder was sich übers Jahr eben so anbietet. Sondergottesdienste, Ostern, Erntedank und so. Aber das sind ja mal nur so ein paar Anregungen. Zu sagen, ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der sich auf den Weg macht. Es müssen nicht immer ganze Gruppen sein, auch wenn es schön wäre wie damals bei den Hirten. Die Hirten machen sich auf den Weg. Ja, ich habe vorher gesagt, sie sind bereit, ihren Trotz zu durchbrechen. Sie sind bereit, sich bewegen zu lassen, auch etwas anderes mal zu machen. Die Vorschläge, die ich jetzt gemacht habe, das wäre vielleicht schon auch bei manchen von uns etwas, wo man sagt, da verlassen wir unseren gewohnten Trott. Ja. Ich war bei so stillen Tagen, bin ich ja oft so im Dezember, der Ort heißt wirklich Betberg, also steht so richtig auf diesem gelben Schild, ja, da wird eben auch gebetet, weil es da ein Haus der Besinnung gibt. Und da war so das Thema dieses Jahr, siehe, ich klopfe an. Ja. Und dann habe ich so im Rückblick gedacht, ja, ich habe auch immer wieder den Eindruck, dass Jesus anklopft, das heißt, irgendwie eine Art Impuls gibt, sagt Reinhard so, Reinhard anders. Und ich nicht immer reagiere. sondern sage, hatte ich gerade so viel das oder was weiß ich. Also ich schiebe manchmal auch so Gründe vor, weil ich vielleicht, ja, weil es einfach vielleicht ein bisschen aus dem Trott bringt. Aber es war für mich jetzt nochmal ein Anstoß zu sagen, ich klopfe an. Auf das besser hinzuhören, zu sagen, wo sind die kleinen Klopfzeichen Jesu? Wo sagt Reinhard, also hier, also vielleicht ist es ein Gedanke im Kopf oder was auch immer, zu sagen, was könnte es denn sein und da besser drauf zu reagieren, egal wie mein Gewohntes so läuft. Ja. Das bringt natürlich manchmal ein bisschen Abwechslung, bringt auch manches vielleicht ein bisschen mal ins Fragen, aber egal, zu sagen, warum denn nicht. Jesus sagt, siehe, ich klopfe an, ich gebe einen Impuls, ich habe was für dich, da mehr zu reagieren. Die Hirten haben es gemacht. Sie sind auch zu Jesus, haben reagiert. Und ich glaube, das hat sie auch innerlich bewegt. Und Versorgungsstation, ja, habe ich geschrieben, bei Jesus sein, das gibt es bei so längeren Läufen auch, Versorgungsstationen. Und es heißt dann, und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Interessant, das heißt, sie fanden Maria und Josef, mit der sagen können, sie fanden Jesus. Aber im ersten Moment fällt eben mal auf, Maria und Josef. Und Jesus spielt hier noch vielleicht ein bisschen die zweite Geige, aber sie finden auch Jesus. Und es ist ja schön, wenn man sagt, ich habe Jesus gefunden. Jeder von uns hat irgendwann mal Jesus gefunden. Ja, irgendjemand war da ein Anstoß, irgendjemand hat da gebetet oder dir biblische Geschichten erzählt. Oder du bist in irgendwie eine Jungschar gekommen, so wie der Jörg und ich aus irgendwelchen Gründen da mal in irgendeine Jungschar kommt. Und man sagt, ja, da war jemand und der hat uns die Geschichten da gut erzählt. Also wir waren nicht in der gleichen Jungschar, aber so ein bisschen eine ähnliche Geschichte, finde ich. Ja, irgendwie sind wir dazugekommen. Und das hat, ja, ich sag mal hier Versorgungsstation, das hat uns versorgt. Also zunächst mal geistlich versorgt. Zu sagen, ja, wir haben was kapiert von der Vergebung der Sünden, von dem, wie Jesus sich Leben vorstellt, von dem, ja, wie er hilft und betet und ja, einfach mit uns in Kontakt ist. Also das ist ja was Schönes zu sagen, wir haben Jesus gefunden. Bei den Hirten ist jetzt gar nicht arg beschrieben, was es bei denen jetzt ausgelöst hat. Also sie hätten ja sagen können, ach du liebe Zeit, boah, ich habe in letzter Zeit auch nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Es könnte ja ein bisschen peinlich sein, so Jesus gegenüberzutreten. Also, oder sie haben vielleicht gar nicht mehr gewusst, was sie jetzt sagen sollen, zu sagen, ja Mensch, jetzt sind wir hier. Haben wir immer irgendwie gehört, früher im biblischen Unterricht da, dass ein Messias kommt und nun liegt der da. Oder sie waren einfach nur ehrfürchtig. Oder es steht alles nicht da. Das heißt einfach nur, sie waren dort. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Zu sagen, ich bin bei Jesus. Also so mal ganz grundsätzlich, aber auch immer wieder zu sagen, ich bin bei Jesus. Und dann, also früher, da gab es auch schon Gebetsgemeinschaft. Ja. Mhm. Gebetsgemeinschaft, das kann ja auch ein bisschen stressig sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und dann geht es so reihum. Ja. Ich war ja jetzt nicht ganz so fromm wie die anderen. Die beten alle so schön. Und dann komme ich dran, denke ich, ich möchte gar nicht beten. Ich kann das nicht so schön wie die anderen. Ja? Also ist schon die Frage, was ist ein schönes Gebet? Ja, aber gut. Also manchmal habe ich das Gefühl, also Leben mit Jesus hat auch was mit Leistung zu tun. Da wurde früher im Jugendkreis gefragt, wer hat wieder sein Lichtstrahlen, hieß da das entscheidende Dings da, das so die Bibellese. Wer hat das gelesen? Dann hat man wieder so ein bisschen zaghaft, nicht jeden Tag. Und ne, schon wieder nichts gewesen. Ne? Also, es schien manchmal, dass Glaube anstrengend ist. Ja, hast du eine Bibel gelesen, hast gebetet, kannst du an der Gebetsgemeinschaft beten, hältst du auch mal den Jugendkreis und. Also manchmal habe ich das Gefühl, also wie hier, also mit Jesus leben war manchmal so eine Art Wettkampfsport. Ja? Nicht Versorgungsstation. Aber ich durfte auch dazu lernen. Eigentlich bei Jesus eigentlich zunächst mal Versorgungsstation. Zu sagen, wenn ich dann dort bin, ja, dann ist da nicht die Leistung, dann ist nicht die Frage, was wird da gesagt, was wird da nicht gesagt, was wird da gemacht, was wird da nicht gemacht. Einfach da sein. Und zu sagen, Jesus ist da und ich bin auch da. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Und dann schauen wir mal, was wir austauschen. Dann schauen wir mal, was für Impulse das kommen. Dann schauen wir mal, was wir wieder mit ins Leben nehmen. Die Hirten sind ja dann auch wieder gegangen, ja, was wir mit ins Leben nehmen von dieser Begegnung. Aber Versorgungsstation, nicht Wettkampf. Jesus, er lädt ein. Später wird er sagen, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Da klingt es nochmal an. Vorgesagt, was machen denn Schafe? Schafe sind keine Wettkampftiere. Schafe sind einfach da. Und die Hirte ist auch da und sie werden versorgt. Und wie gesagt, so darf unser Glauben also als Fundament auch sein. Natürlich brauchen wir jetzt auch mal heute jemand, der Musik macht und jemand, der in der Technik ist und so. Ich glaube, wirkt sich dann schon auch im Alltag aus, aber zunächst ist eine Einladung, mit Jesus zu leben. Und dann, ja, wird auch noch der Kiefer gelockert. Gottes Wort wird weitergesagt. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das ihnen vom Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Also bei den Hirten scheint ja alles ganz einfach zu sein. Da kommen Engel, dann gehen die dahin, dann sind sie bei Jesus, das ist irgendwie beeindruckend, und dann gehen sie wieder und dann sagen sie es einfach weiter. Jetzt sagt man, ja, es ist ja nicht anders gegangen. Ich meine, das könnte jeder von uns sagen, wenn ich das erlebt hätte, was die damals erlebt haben, das kann man doch nicht für sich behalten. Ja, auf jeden Fall. Es war so beeindruckend, das musste weitererzählt werden, ganz abgesehen davon, dass ich mir vorstelle, jetzt kommen die Hirten zu ihrem Stammtisch da, wie immer. Wir erzählen den anderen Hirten, was passiert ist. Und die sagen dann, ach ja, Engel, Licht, Maria und Josef. Also, versteht ihr, das sagen die doch nicht alle. Ist ja großartig, dass ihr jetzt ausgerechnet die seid, die das erleben dürfen. Die dachten doch auch, also zu viel getrunken oder was weiß ich. Also, stimmt noch alles bei euch? Aber sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach von dem weitererzählt. Und ich denke natürlich, es hat ja eigentlich auch noch lang gedauert, bis Jesus so richtig in Erscheinung trat. Da lagen ja dann 30 Jahre dazwischen. Da hat ja von den Hirten der ein oder andere schon gar nicht mehr gelebt, nehme ich an. Und der eine und andere, der das gehört hat, hat wahrscheinlich auch nicht mehr gelebt. Aber dann hat er vielleicht nach 30 Jahren gesagt, das hatten die doch damals schon erzählt. Das ist doch dieser Jesus mit dieser alten Geschichte da. Ja? Und ich hoffe immer, dass es auch was bewegt hat, auch bei denen, die es gehört haben. Bei denen, die es gehört haben. Und was machen die? Also ganz oft sagt man ja, oh, ja. Also, wenn ich euch jetzt heute sagen würde, aber ich sage es jetzt nicht, nur als Beispiel, geht doch bitte heute Nachmittag zu eurem Nachbarn und erzählt ihm mal nochmal, was die Weihnachtsgeschichte so wirklich bedeutet. Dann sagt die Hälfte hier, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt genau sagen soll. Und wenn ich da was falsch sage, oh, ganz schlimm. Aber Rainer, wenn dir so wichtig ist, ich kann da einen Termin für dich ausmachen bei unserem Nachbar. Ne? Aber was mir bei den Hirten gut gefällt, die erzählen einfach, was sie erlebt haben. Also die sagen ja nicht früh im Dogmatikunterricht. Ne? Die sagen einfach, also was wir erlebt haben, das erzählen sie einfach weiter. Einfach, was sie erlebt haben. Jetzt kann es auch nicht jeder gleich gut. Also, ihr wisst ja, so familienintern übernimmt das die Ruth bei uns zu 95% und 5% bin ich dann halt noch. Einfach mit Leuten über das sprechen, was man mit Jesus erlebt hat. Also intern machen wir das ab und zu oder an Silvester ist wieder Gelegenheit, davon zu berichten. Aber, und das ist ja das Interessante, wenn man jemand anders erzählt, was man mit Jesus erlebt hat, ich bin vielleicht fremd, aber er ist selten ablehnend. Er sagt, ja, das klingt aber spannend, ja, interessant, aha, und so, du betest, aha. Also vielleicht äußert er das nicht mal laut, aber er denkt es zumindest. Aber in aller Regel, die Leute lassen es stehen. Und das ist eigentlich so der allerbeste Einstieg. Selbst wenn man fragt, was hast du an Weihnachten gemacht? Gut, hast du der Gottesdienstbesuch vielleicht jetzt nicht ganz so auffällig wie sonst im Jahr. Aber wenn man sagt, was hast du am Wochenende gemacht? Sagt, ich war auch in der Gemeinde. Ja, da gehe ich gern hin. Da sagt man, so jemand habe ich aber schon lange nicht mehr getroffen. Jemand, der gerne in die Kirche geht. Ja. Also, man kann da von den Hirten lernen, auch wenn sich die anderen manchmal wundern. und Gedächtnistraining. Ja. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist doch schön, wenn Dinge auch nachklingen. Ich bin ganz ehrlich, einer meiner Leitsprüche seit 30 Jahren heißt ja, der Prediger lebt auch vom Vergessen der Hörer. Ja, weil wenn ihr euch alles merken könntet, was Ernst Greichen zu euch gesagt hat, dann müsst ihr ja gar nicht mehr da sein, weil er sicher schon alles irgendwann gesagt hat. Ja. Aber manchmal sagt man, ach, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Und es ist gut, wenn sie dann Dinge auch wieder auffrischen. Aber manches ist wie bei der Maria, wo man sagt, das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich noch, diesen Vers genau im Hinterkopf. Diese eine Predigt habe ich noch genau im Hinterkopf. Dieses eine habe ich noch genau im Hinterkopf. Und ja, das ist auch mal schön. Man sagt, ja, das begleitet mich so durchs Leben. Also interessanterweise, ich vermute, dass ein Großteil von uns hier konfirmiert wurde. Den Konfirmandenspruch wissen wir alle noch. Behaupte ich jetzt. Wolfgang, du auch? Du bist aber schon konfirmiert, oder? Ja, ja, okay, dann guck ich halt nochmal nach. Aber so meistens ist es so ein Spruch, der einen ein bisschen durchs Leben begleitet. Ja? Oder je nachdem, wer verheiratet ist, hat in aller Regel den Trauspruch noch in Erinnerung. Ja, Wolfgang? Ja, okay, die Gerda weiß es, ja, die Hauptsache. Also zu sagen, genau, es gibt manchmal so besondere Sprüche, natürlich zu besonderen Anlässen, aber manchmal gibt es auch noch irgendwie so, weiß man gar nicht mehr genau, wo man sich es behalten konnte, aber da darf man es dann machen wie die Maria, und sagen, ja, das bewege ich. Das lasse ich mir als so wie so einen kleinen Leitstern mit durchs Leben. Und ganz am Ende Fitness, die sich lohnt. Ja, man macht ja jetzt also ich weiß so, 50% der Bundesrepublik macht Sport, weil sie schmerzmotiviert sind. Ja, es tut was weh, dann sagen sie, jetzt würde ich halt einmal was machen. Die andere Hälfte, die Sport macht, die sagt, ja, ich möchte doch auch ein bisschen, ne, fitter durch den Alltag, mehr Kraft für den Alltag haben. Und so heißt es auch hier, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Also, klar, das ist ja bei uns allen so. Die Hirten müssen auch mal wieder zur Arbeit, in den Alltag. Das müssen wir ja alle. Irgendwann, wir können nicht immer bloß in der Gegenwart Jesus sozusagen in aller Stille verweilen, wie da im Stall. Aber wir dürfen das alles mitnehmen in den Alltag. Das ist ja nicht, wo man sagt, naja, jetzt haben wir den Besuch gemacht, dann ist es wieder Alltag, sondern dieser Besuch bei Jesus sozusagen, der wirkt sich auf den Alltag aus. Ich glaube, die waren anders auf dem Feld und die haben sich auch oft noch erzählt, wie es gewesen ist. Und ich glaube, die haben auch die alten Schriften, die sie eben damals hatten, nochmal angeschaut. Und ich glaube, das hat ihnen ihr Leben auch geistlich sozusagen verändert. Es gab wieder Gründe, Gott zu danken und zu loben. Es gab wieder Zuversicht zu sagen, egal wie es gerade aussieht, der Messias ist da und er wird eine Erlösung bringen. Auch wenn es offensichtlich noch ein bisschen braucht, bis es soweit ist. Es verändert den Blick auf den Alltag. Es ändert, ja, mein Verhalten. Es ändert meine Einstellung. Und selbst wenn so Tage gibt, wo man sagt, ja, ich merke jetzt gerade nicht so arg viel. Finde ich, macht es doch einen Unterschied, ob man sagt, also ich gehöre auch zur Herde Jesu. Ich bin auch eins dieser Schafe, wo der gute Hirte drauf aufpasst. Selbst bei Fragen, wo man sagt, wer weiß, wie das in Zukunft wird. Ist übrigens eine Frage, die ein Schaf nie stellt. Also das ist heute hier und morgen auch hier, das geht woanders. Also ne, die verlassen sich da in aller Ruhe auf den Hirten, der manchmal schon, das werden wir nicht ganz schaffen. Aber es darf in die Richtung gehen, zu sagen, ja, genau wie Jesus es sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch einer der schönen Verse, die zu diesem Hirtendasein gehören. Wir sind auch solche, die gehütet werden, auf die ein Hirte einen Blick hat und der uns führt und leitet. Das ist alles, weil Jesus mal geboren ist. Wenn wir das jetzt einfach auch feiern dürfen und es bis heute eine Auswirkung hat. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du der gute Hirte bist. Und das in einer einmaligen Art und Weise. Mit einer Herde weltweit. Wir sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Menschen, die sich auch heute treffen und treffen werden weltweit, um Gottesdienst zu haben und die es auch ernst meinen, die dich als guten Hirten kennen und die auch dir nachfolgen. Und da danke ich dir, dass du deshalb gekommen bist, nicht weil es hier so ganz großartig ist, sondern weil Menschen, weil wir dich brauchen. Und es ist gut, dass, ja, auch wenn das jetzt unsichtbar ist, du durch den Heiligen Geist bei uns bist und wir mit dir nicht nur heute, sondern jeden Tag leben dürfen. Ja, Vater, so befehle ich dir auch den heutigen Tag an, auch den morgigen. Du siehst, ist sicher auch von der einen oder anderen Besonderheit geprägt, von Besuchen, die man bekommt oder macht. Auch, ja, das möchte ich dir besonders anbefehlen, dass doch auch diese Begegnungen zum Gewinn werden. Ja, Vater, so danken wir dir einfach auch für diesen Gottesdienst, dass es auch so ein Stück bei dir sein bedeutet, einen Gottesdienst besuchen zu dürfen und deine Gegenwart zu genießen. Amen. Wir beten jetzt das Vaterunser und ich spreche anschließend den Segen und wer immer kann, darf sich gern erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.